Yo, The Culture, Folge 3. Willkommen, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend oder guten Mittag oder guten Morgen, wo auch immer ihr und wann ihr das hört. Wir sind wieder audiomäßig connected, auch mit Video und wollen wieder über bestimmte Dinge sprechen. Das Thema heute so ein bisschen Drogen im Hip-Hop, angelehnt an so ein bisschen Internet. Traffic, der so in letzter Zeit entstanden ist über ein paar Dokumentationen, wo es um das Thema Teledin dann ging. Darüber wollen wir heute sprechen, was das für einen Impact hat in der Hip-Hop-Kultur, ob es einen Impact hat, ob der gut ist, ob der schlecht ist und so weiter und so fort. Aber erstmal sage ich den netten Herren, die auch immer noch bei mir sind, nämlich einmal Mr. Jones und einmal Sosa, einen wunderschönen guten Tag. Ja, Jungs, ey, wie geht's? Sosa, ich sehe, du sitzt mit einem nice T-Shirt irgendwo. Siehst braun gebrannt aus, kommst aus dem Urlaub. Wie war's, Alter?
So sieht's aus. Es war gut. Ich war in Portugal, ja, meine Heimat. This is hence the name. Wobei das eigentlich auf Portugiesisch Sousa wäre. Mir geht's gut und ich bin ein bisschen braun geworden, wobei das Wetter, glaube ich, in Hamburg in der Zeit besser war als dort. Aber ja, tut natürlich gut nochmal, bevor es richtig in den Winter geht, Akku aufzutanken. Und habe mich natürlich dort mad über die ganzen wieder, ja, super Rückmeldungen einfach für Folge 2 gefreut so. Und ja, freue mich heute auf Folge 3 und ich hoffe, dass es euch weiterhin gefällt. Und wir kriegen auch ein bisschen inhaltliches Feedback, Vorschläge für mögliche weitere Folgen. Schaut so an Peter. Also das gefällt mir sehr.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, ja, Peter gibt auf jeden Fall. Das geht weiter so.
Auf jeden Fall immer geilen Input. Danke an dieser Stelle. Wie auch schon häufiger gesagt, ey, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt und so weiter und so fort, schreibt uns gerne einfach auf Instagram. Da wird euch dann geholfen, wahrscheinlich von Mr. Jones, der das Ganze auch so ein bisschen betreut.
Ja, normal. Ja, ich hingegen bin überhaupt nicht braun gebrannt, aber das ist auch irgendwie für einen Jones walisischer Herkunft ein bisschen kompliziert herzustellen.
Wollte ich gerade sagen, das funktioniert doch wahrscheinlich eh nicht, oder?
Selbst in guten Sommern ist das etwas schwierig, aber ja, das Kreuz habe ich zu tragen. Also deswegen.
Bist du so ein Freckle-Boy dann, oder?
Nö, ich werde halt einfach kurz braun und es geht halt ganz schnell wieder weg. Also es dauert ganz lange, bis ich braun werde und dann geht es ganz schnell wieder weg. Okay. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so wirklich das Problem, ne? Also wenn man als portugiesischer Boy natürlich die anderen Melanin-Vorbedingungen hat, so, dann kann man sich natürlich die Sonne auch extra nice gönnen im Seleção-Trikot gerade, ne? Brasil. Shoutouts.
So. Brasil.
Sehr gut.
Ja, Sosa, da fällt mir gerade mal ein, so, ey, wie ist das eigentlich? Kannst du, wenn du da in Portugal bist, du bist ja auch mal ab und also bist ja hin und wieder auch mal da, so, kannst du da auch ein bisschen lokale Hip-Hop-Kultur so ein bisschen abgreifen und dir da mal was geben oder wie ist das?
Ich bin aktuell dann nicht mehr im Game. Ich habe das früher tatsächlich als Jugendlicher ein bisschen verfolgt und wie hieß nochmal diese, es gibt diese angolanische Band, auch sehr bekannt, fällt mir gerade der Name nicht ein, muss ich gleich mal googeln.
Meinst du diese Buraca Som Sistema?
Buraca Som Sistema.
Ja, also irgendwie teilweise weird, aber teilweise auch richtig nicer Sound.
Sehr, sehr nicer Sound teilweise, auf jeden Fall. Ja, also da war ich früher mehr hinterher, aber ist heutzutage ja so irgendwie, dass man auch sein Handy anschließt und Spotify ballert, statt sich vor Ort irgendwie mal groß die Radiosender oder sowas zu geben, weil da läuft leider auch der gleiche Scheiß wie hier. So, außer man hat manchmal Glück und da läuft mal ein portugiesischer Klassiker oder sowas.
Wobei, was ich jetzt neulich gesehen habe, dass so klassisch Internetradio, wo du dann natürlich einfach alles hören kannst. So. Also über Family habe ich dann so mitbekommen, dass da auch polnisches Radio läuft und so ein Shit. Also könnte man da auf jeden Fall auch mal sagen, okay, ich scratch mich oder scroll mich einfach mal durch die verschiedenen Radiosender, da gibt es schon auch geiler Scheiß, auch lokale Sachen. Ich erinnere das nur, wo wir einmal in Ibiza waren mit den Jungs. Und da haben wir auch irgendwie Radio viel gehört, so, es war noch so diese Vor-Spotify-Zeit, so wie ich das in Erinnerung habe. Und da Ibiza ist ja eher bekannt als Partystadt, so, logischerweise ist dann auch das Radioprogramm entsprechend. Und wir haben, glaube ich, einen Hip-Hop-Sender gefunden Und der hat aber auch nichts Lokales gespielt, sondern der lief einfach auch nur Puck und Biggie hoch und runter und irgendwie dann so die meiste Zeit auch irgendwie, keine Ahnung, Flo Rida und so ein Scheiß. Das war eigentlich auch eher eine Enttäuschung. Sollte man mehr machen, ey. Leute, geht mehr in die Läden und wenn ihr irgendwo seid, versucht ein bisschen lokales Radio zu hören oder geht doch mal in einen Plattenladen rein. Auch wenn ihr jetzt vielleicht keine Platten wirklich hört, aber vielleicht gibt es ja CDs. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen CD-Player rumstehen und gebt euch ein bisschen lokale Hip-Hop-Kultur, wenn es irgendwie geht. Ob es jetzt mit Graffiti oder mit Dance oder halt mit der Musik an sich ist. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Wie im Intro schon gesagt, wollen wir über Las Drogas reden. Es gab eine Steuerung F Doku über Tilly Dean im deutschen Rap-Business. Dazu müssen wir erstmal, glaube ich, für ein paar Zuschauer erklären, was zum Geier ist eigentlich Tilly Dean. Wer kann helfen, Jungs? Ich habe keinen Plan.
Ich bin jetzt kein Toxikologe, der das genauso sagen kann, aber soweit ich es verstehe, es ist ein schmerzlinderndes und angstlinderndes Medikament. Ich weiß nicht, ob es auf Opiumbasis ist, aber es ist auf jeden Fall heavy shit, ne? Also es ist jetzt nicht jetzt keine Aspirin-Tablette. Und ja, das scheint so wohl irgendwie ein Thema zu sein zurzeit.
Okay. Daraufhin, also in der Doku ging es dann auch um einen Künstler, einen speziellen Künstler, nämlich Capital Bra, weil er derjenige ist, der am meisten das Wort Tilly Dean in seinen Tracks verwendet, im deutschsprachigen Raum, im Zeitraum des letzten Jahres. Und er hat daraufhin die Redaktion von Steuerung F angerufen oder angeschrieben und gesagt, ey Boys, ich muss da mal ein paar Sachen klarstellen. Und dann sind sie zu ihm gefahren und er hat dann wirklich mal sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, wie abgefuckt und scheiße das Zeug eigentlich ist. Sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall auf YouTube geben. Steuerung F, Tilly Dean, Capital Bra.
Vielleicht noch zum Kontext. Es gab in der Doku von Steuerung F wohl die Aussage, dass seit Samra und Capital Bra oder generell im Rap Tilly Dean so thematisiert wird, die Verschreibungen für Tilly Dean massiv in die Höhe gegangen sind. Was erstmal natürlich abgefahren klingt. Zweitens wirft es ehrlich gesagt bei mir die Frage auf, naja, nur weil du sagst, ich will Tilly Dean haben, verschreibt dir der Doktor es ja eigentlich nicht. Also vielleicht ist da so der ein oder andere Shady Doc dabei. Ich keine Ahnung, wo ne, das rein. Also selbst wenn die Szene ein Bedürfnis oder wenn es Leute gibt, die ein gesteigertes Bedürfnis danach haben, heißt ja noch lange nicht, dass der Doktor es dir verschreibt, wenn du sagst, ich habe Schmerzen. Also das werden dann schon vielleicht etwas dunklere Kanäle sein. Und ja, irgendwie Tilly Dean habe ich das erste Mal im deutschen Rap im Kontext eines deutschen Raps gehört. Das war, glaube ich, Bushido oder Bushido und Flair. Ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Bushido war dabei und es muss so die Anfangszeit von Akko Berlin gewesen sein. Von Bordstein bis zur Skyline, glaube ich. Und dann, ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel Gedanken drüber gemacht, habe es auch nicht recherchiert oder so. Und dann poppt es natürlich nochmal ganz massiv auf mit Capital Bra und Samra. Und dann gab es eben diesen einen wirklich großen Hit von den beiden, der auch wirklich sehr, ne, die Droge sehr prominent im Refrain, in der Hook nennt. Und es hat da wohl einfach, ja, das hat dann wirklich den Eindruck gemacht, als ob die Jungs halt einfach massiv auf Tilly Dean sind und als ob sie es halt auch massiv abfeiern. Das hatte jetzt keine kritischen Untertöne. Und was halt interessant ist, ist, dass Capi wirklich, als die Doku rausgekommen ist, wirklich sofort sich positionieren wollte wohl und auch im Interview sehr, sehr humble, also wirklich nochmal gesagt hat, dass er irgendwie bereut, diese Droge so gepusht zu haben und dass er auch, also er hat nochmal klar gemacht, was es bedeutet, davon runterzukommen. So, ne, das war nochmal ganz krass, dass er nochmal gesagt hat, ey, du hast wirklich einen kalten Opiumentzug. Das ist im Prinzip vergleichbar wie jemand, der von Heroin runterkommt. Also, ja, so.
Ich meine, ist ja schon krass, ne, dass er dann sich so schnell und auch so deutlich dann irgendwie positioniert, weil das ist ja immer auch diese Kritik, die generell, wenn wir jetzt mal so in die Metaebene gehen, irgendwie kommt. Du hast natürlich schon seit Anbeginn der Kultur immer die Thematik mit den Drogen und fangen wir an vom simplen Kiffen und dann irgendwie, weiß ich nicht, Xanax ballern und irgendwie Crack auf Joints bröseln und so weiter und so fort. Aber dass Rapper oder Künstler sich dann so klar auch ausdrücken und sagen, ey, boy, ist das kein Joke so, hört man ja eher selten, sondern es ist dann meistens eher so dieses, ja, natürlich ist das scheiße, weiß ich auch, aber I'm not the parent, so. Und das finde ich dann schon irgendwie, fand ich stark, muss ich sagen.
Ja, ich fand auch, man hat ihm, ja, voll, ich auch. Man hat ihm richtig angemerkt, dass ihn das persönlich berührt hat, dass ihn das ein bisschen getroffen hat und dass er sich so ein bisschen geschämt hat für die ganze Situation drumherum. Also ich habe vorhin auch drüber nachgedacht, so würde es Rap geben ohne Drogen. Also vielleicht, aber der Hip-Hop, wie wir ihn heute kennen, der ist Ende der 80er, Anfang der 90er eigentlich durch Rapper, die vom Drogenhandel gerappt haben, big geworden. Und da ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt, weil früher in den 90er Jahren, da war der Konsument quasi eher verachtenswert. Also der Drug-Dealer-Pimp-Rap quasi hat das Zeug verkauft, aber hat es nicht konsumiert. So, außer der klassischen Henny-Bottle, vielleicht 40 Ounce of Beer und den Joint oder den Blunt, den du eben schon angesprochen hast, war da nichts mit irgendwie mal an der Crackpipe nuckeln selber, um mal auf das Leben klarzukommen oder sich irgendwie Hero zu ballern oder so. Und ich glaube, das, ja, und ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, da ist der Schlüsselpunkt. Heutzutage wird in auch Welthits zum Beispiel, ist mir auch, musste ich an Sicko Mode denken, wo Drake die Line hat, ne, mit der Xanax-Pill oder was es ist, Had Me Out Like a Light, eine der quasi krassesten Lines letztes Jahr, wurde übelst abgefeiert und so. Und ja, ist verherrlicht, verharmlost, halt extrem einfach die Einnahme eines Opioid-lastigen oder eines Opiates, eines Schmerzmittels auf Opium-Basis. Und das ist natürlich auf jeden Fall kein gutes Vorbild, so. Das muss man schon mal sagen.
Was ich mich immer frage, ist so, was ist quasi das, was wird transportiert, dass junge Kids sagen, ey, wie geil. Wie geil der Bruder da gerade am Lean-Sippen ist. Und weißt du, die logische Schlussfolgerung ist jetzt für uns erwachsene Männer irgendwie mit ein bisschen Erfahrung auch, die ergibt sich ja nicht. Also nur weil du dir irgendwie Teledin ballerst, weißt du, fährst ja nicht die dicken Karren und hast irgendwie die heißen Gyals am Start. So.
Also nur ganz kurz dazu, wenn man den Text sieht, sind auf jeden Fall, wird das einfach so quasi, gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen, Wodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Also es ist so, dass im Laufe des Liedes es im Endeffekt darum geht, dass man mit dem paar Tropfen Tilly quasi den Film irgendwie vergisst, der an einem vorbeifährt von dem ganzen Schmerz und der ganzen Scheiße, die man gebaut hat. Aber sonderlich kritisch ist die Darstellung nicht. Das ist halt immer die Gretchenfrage irgendwo so. Sind die Jungs, und das sagt ja Kappi auch in dem Interview, die rappen davon, weil die das eben gelebt haben, weil die das genommen haben, weil die das diesen Lifestyle kennen, um sich herum davon immer umgeben waren. Und das ist eigentlich ja immer so. Wenn Future von seinen quasi Trap-Houses rappt, wo das Crack-Cocaine irgendwie und der andere Kram zubereitet wird, so, dann rappt er das aus Erfahrung und hat das selber erlebt. Und das macht das Ganze natürlich kompliziert, weil du kannst den Leuten irgendwie nicht richtig vorschreiben, nicht über ihr Leben zu sprechen. Aber gleichzeitig musst du natürlich auch dran denken, dass die meisten deiner Zuhörer, und das zu deiner Frage, Roman, oder deinem Punkt gerade, das dann schon cool finden, was du machst und auch mal Lean probieren wollen, weil du immer auf Lean bist oder so.
Ich habe jetzt gerade so den Standpunkt des alten Vaters eingenommen, der das alles nicht versteht. So. Also ich verstehe das alles nicht. Das ist doch logisch nicht erklärbar. Nee, klar.
Was verstehe ich also nicht? Ja, es gibt vielleicht nochmal zwei Punkte. Punkt Nummer eins für mich wäre auf jeden Fall auch, dass Kappi so jemand ist, der einfach sehr, sehr schnell von einem so Rap am Mittwoch oder irgendwie ne, Underground-Rapper, whatever, zu einem, ja, einfach dem größten Artist gerade aus Deutschland sich gemausert hat. Und ich glaube, dass gerade wenn du so gerade ein bisschen auf diversen Drogen so, ne, der haut ja unheimlich viele Songs raus. Das heißt, der sitzt viel im Studio, macht seine Mucke, ballert sich dies, ballert sich jenes und dann irgendwann ist dir auch klar, also dir wird ja gar nicht so klar, wohin du dich entwickelt hast, nämlich dem absoluten Vorbild für Millionen Kids. So, ich glaube, das ist jetzt interpretativ, aber ich hatte das Gefühl, als ich ihn im Interview gesehen habe, dass er seit dem Song sehr viel mehr verstanden hat, wie groß er eigentlich geworden ist. Also, dass man einfach Künstlern, oft sind so die frühen Werke, die dann anstößig sind, wo der Rapper vielleicht gesagt hat, ja, ich rappe für meinen Freundeskreis plus 10 Leute. Also das kann man Kapi zu dem Zeitpunkt des Songs jetzt nicht als Entschuldigung irgendwie geltend machen. Aber ich möchte auch nochmal generell sagen, ne, also Hip-Hop und Drogen, ich meine, da reden wir über dann ein weiteres Ding, das heißt Musik und Drogen. Ne? Und Musik und Drogen, Hip-Hop und Drogen sind einfach fest miteinander verknüpft. Das für die moderne Musik gilt das allgemein. Und dann natürlich das größere Ding, Drogen und Drogenkonsum gibt es ja und wurde ja weit vor Hip-Hop und wahrscheinlich sogar, also nicht zumindest weit vor kommerzieller, moderner Musik erfunden. Ne? Das heißt, wir reden am Ende des Tages auch über eine Gesellschaft, die so eine Line wie ein bisschen Wodka E, um die Sorgen zu ersaufen, ne? Also etwas mit der Mechanik kennt jeder von uns aus der normalen Kultur, zu sagen, hey, ich habe echt eine stressige Woche, ich brauche jetzt mal einen Drink.
Absolut.
So, deswegen muss man nochmal sagen, auch die Verantwortung von Künstlern, wie in vielen Punkten kann man schon ganz klar als gegeben sehen, weil sie natürlich mit ihrem Lifestyle absolut so die Kids inspirieren und beeinflussen. Auf der anderen Seite sind es Künstler und das hat Serdar Somun schon mal sehr cool gesagt. Er sagte, wenn ein Maler, ein Künstler sagt, ich will einen Penis auf ein Bild malen und dann kommt jemand und sagt, der Penis, ist ja schwierig, kannst du den Penis nicht malen, dann zerschlägt der Maler das Bild und sagt, dann mal dein Bild doch alleine. So, das ist nicht, ein Künstler muss alles dürfen, finde ich. Da bin ich beim ganz radikalen Kunstbegriff, aber gleichzeitig zeigt es natürlich echt Gesicht, wenn du dir trotzdem, also obwohl du nicht dazu gezwungen bist, dir der Verantwortung bewusst wirst und dann einfach mal auch schnell ein Feedback sendest. Also das war ein starker Move von Kapi.
Ist natürlich völlig klar, wie den Punkt, den du gesagt hast, dass es auch einfach mit der Kultur und generell Musikkultur verwoben ist. Die Frage, die sich mir irgendwo stellt bei der ganzen Betrachtung, ist gar nicht mal das, sondern eher wann hat sich es quasi geändert? Wann ist man quasi vom ich push den Kram und verkaufe es und bin deswegen geil, weil ich Money hab, zu ich hau mich weg und das ist irgendwie das Geilste. Wann ist das passiert und warum ist das passiert? So. Also haben wir einfach durch unseren gesellschaftlichen Fortschritt in gerade der jungen Generation, was sich dann natürlich auch in der Musik widerspiegelt, irgendwie eine Situation, dass die Leute überfordert sind mit ihrem Leben und deswegen sagen, Abfahrt, Alter, und der klassische Jay reicht nicht mehr. Also sind wir als Kultur dann irgendwie abhängiger geworden, beziehungsweise versuchen wir mehr das Vergessen als früher. Ich meine, gut, wenn wir über die Jimi Hendrix und ähnliches reden, ne? Moin. Aber ich bin jetzt kein Jimi Hendrix-Experte, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie großartig sehr präsent seine Heroinsucht besungen hat, oder?
Das ist dünnes
Eis,
das,
ich weiß,
das, Jungs. Das hat aber zu der Zeit ein bisschen mehr in Metaphern stattgefunden, glaube ich, aber indirekt natürlich schon. Also ich meine, echt eine schwierige Frage. Roman, was sagst du? Sosa.
Ich sehe das im Rap jetzt konkret so in den letzten 10 Jahren. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Erst so ab so 2010, in dem Dreh ging es los, dass so, oder vielleicht mit Lil Wayne und Carter, alles so rund um Carter 3 mit seinen Mixtapes, wo es immer wieder drum ging, hier zum Beispiel Only Once the Drugs Are Gone, I Feel Like Dying, wenn jemand den Song, den unglaublichen Track noch von damals vom Mixtape noch kennt. Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr neue Sache und ging dann weiter, denke ich, im Süden halt. Es kommt, glaube ich, tatsächlich aus dem Süden. Also ich kann auch an den neuen New York-Rappern oder West Coast-Rappern spontan niemanden sehen, der großartig so sehr über Lean oder irgendwelche Schmerzmittel rappt. Das kommt eigentlich alles aus dem Süden, ehrlicherweise. Und vielleicht ist das die Antwort, dass es ein bisschen einhergeht mit dem Takeover aus dem Süden. Ist eben oft, geht es um kodeinlastige quasi Vibes, rumhängen, fette Blunts rauchen, das Trap House und so weiter. Also
ich meine, was natürlich irgendwie ein Punkt ist, ist folgender, glaube ich. Dass du, wenn du früher Texte gemacht hast, natürlich über das, was du irgendwie erfahren hast oder das, was du sagen willst, rappst und bestimmte Sachen, egal wie explizit du irgendwie unterwegs warst, aber auch ausgeklammert hast. So, entweder weil es einfach metaphorisch irgendwie nicht passt oder ähnliches. Nun sind wir irgendwie, was unsere Medien angeht, natürlich auch nochmal ein ganzes Enge weiter. Und umso mehr ich dann anfange als Künstler, mich auch darüber so darzustellen, wie ich bin, erfahre ich dann vielleicht auch mehr Akzeptanz. Also kurz gesagt so, ob ich in meinem Video mich irgendwie hinsetze und einen Joint rauche, ist ein Unterschied, als wenn ich in meinem wirklichen Musikvideo mich hinsetze und Teledin baller oder ne, Lean in die Sprite kippe so. Da ich das aber dann halt über meine Social-Kanäle machen kann, dafür dann gefeiert werde von den Young Kids, weißt du, verschwimmt irgendwann diese Grenze so von den Darstellungsmedien und dann, ja. Jones?
Ja, ich glaube, wichtiger Punkt, den du da nennst, nämlich einfach die so diese Personality-orientierte Medienkultur und Alltagskultur und dann auf jeden Fall auch Social Media einfach, dass du viel mehr siehst von den Leuten. Also es gibt zumindest, habe ich immer wieder von den Oldschoolern, also jetzt gerade, ich sag mal Oldschooler, sage ich die 80er Jahre, in den 80er Jahren aktiven Rapper, die haben durchaus in Interviews immer mal wieder gesagt, wir haben auch in unserer Generation alle diese harten Drogen genommen, Weed geraucht haben wir sowieso, aber Kokain war auch groß in den 80ern und Crack und alle ganz viele komische Sachen. Und die Leute haben schon gesagt, das haben die Leute auch genommen, auch die Rapper, aber es wurde wirklich nicht so thematisiert in der Musik, es zu nehmen, jedenfalls nicht so massiv. Und ich muss das Sosa widersprechen, ich glaube, dass der Beginn dieser Drogen-Use-Rap-Kultur liegt eigentlich in einer dann halt vermeintlich harmloseren Droge als jetzt diesen modernen, kodeinlastigen Drogen, nämlich Gras. Also die ersten Sachen, die so richtig auf einem Pro-Drogen-Use-Film liefen, waren Anfang und Mitte der 90er, Cypress Hill und dann Method Man, Redman und einfach diese ganze Weed-Kultur. Ja, Cypress Hill ist eigentlich, glaube ich, wirklich auch fast jedem Begriff, ne? Und dann kommt natürlich eine andere Phase. Also ich glaube, dass es auch Sinn ergibt, in dem Kontext über verschiedene Äras von Drogen zu reden und die auch gesellschaftlich und also im Hip-Hop sowohl als auch gesellschaftlich irgendwie im Vordergrund standen. Also zum Beispiel in den 80ern war die große Crack-Epidemie, ne? So die große Crack-Ära und es ging um Kokain und es ging um diese Dinge. Deswegen war es Never Get High on Your Own Supply und push that shit und verkauf den Shit, aber wenn du es rauchst, dann mach das mal so für dich. Dann kam die 90s, wo man so ein bisschen sagen könnte, so ein bisschen die Gras- und Weed-Ära. Man muss sagen, durch alle Äras zieht sich Alkohol. Das ist einfach immer steady. Und dann hast du ab 2000, ich glaube 36 Mafia hat das erste Mal prominent auf einem Track das Wort Lean. Also das ist auch ein kodeinhaltiger, eigentlich mal Hustensirup gewesen. Unglaublich, dass das auch einfach, dass man einfach für einen Husten dann so kodeinlastige Dinge so verschrieben hat, früher oder auch immer noch.
Ja, Hero war ja eigentlich auch ein Fiebermittel, ne?
Ja, aber ich meine, das wurde ja offensichtlich
für hysterische Hausfrauen
offensichtlich immer noch gemacht, ne? Und Dann ab 2000 siehst du dann eben eine Welle von Lean Tim in Raps und dann kommt irgendwann halt ganz stark so dieses Pillenlastige, also da geht es um Percocet und um Xanax und die ganzen anderen Dinge. Und es ist ganz interessant, ich habe die Statistik nicht oder die statistische Erhebung nicht gegengecheckt, aber das American Addiction Center hat Statistiken rausgebracht, wie oft in Rap-Songs bestimmte Worte assoziiert mit Drogen gewählt werden. Und da zeigt sich eigentlich wirklich so, okay, Weed-Rap ging wirklich los rund um 1990, 91, 92 und peakte einmal so 94 bis 97 komplett. Und entsprechend gingen die synthetischen, die Nennung von synthetischen Drogen ging relativ spät los, also eigentlich ungefähr ab 2000 mit Lean und dann mit den sogenannten Pharma-Drogen ab 2007 ungefähr, also jetzt Xanax, Valium, Oxycontin, all diese Geschichten. Und bei den Kokain-Nennungen ist es wohl auch so, dass es ungefähr ab 2000 beginnt. Also das korreliert ungefähr mit dem, was sozusagen in der Culture so zu spüren war und bei den Artists. Auf der anderen Seite müsste man wirklich mal prüfen, das sind jetzt einfach Nennungen. Es könnten ja auch kritische Nennungen sein. Also das ist, ne? Das ist.
I doubt it. Aber ja, auf jeden Fall.
Also ganz kurz nur dazu, ist natürlich völlig richtig so. Das ist für mich jetzt ein bisschen auszuklammern, Cannabis so, weil es in der modernen, also du hast natürlich völlig recht, dass das die quasi Verharmlosung von Drogenkonsum irgendwo begründet in Rap. Das liegt an kulturellen Dingen so, weil da, wo Rap herkommt, einfach sehr, sehr viele Leute rauchen, gerade junge Männer so, aber auch eben aus Familien kommen, wo ganz anders mit dem Thema umgegangen wird als hier so. Aber für mich ging es jetzt um diesen Hard Drug Abuse. Und das siehst du das auch so, Leon, dass das eigentlich aus dem Süden kommt, dieser Vibe, diese Energy?
Naja, schon, weil ja schon die Protagonisten dieser Nennung schon aus dem Süden kommen. Siehe 36 Mafia, Pimp C von der Band UGK war auch ganz groß in Sachen Lean, ist davon auch gestorben, by the way. Ich möchte auch nochmal sagen, also mir liegt dir jetzt total fern, da zu urteilen drüber. Wie gesagt, ich glaube, die Art, wie Drogen oder Gewalt oder andere Dinge in Kunst und in Musik dargestellt werden, ist erstmal Also es ist eine riesige Diskussion. Deswegen weiß ich nicht, bin ich immer ein bisschen kritisch zu sagen, dass man das jetzt nur verherrlichen nennen kann, weil, wie du ja auch vorher gesagt hast, die Leute teilweise einfach ihren Lifestyle so natürlich in die Musik bannen, so wie sie ihn leben. Das heißt, wir reden natürlich auch von gesellschaftlicher Realität und wir reden nicht von unbedingt nur Realität im Hip-Hop. Und dann dem Hip-Hop zu sagen, ja gut, dann bitte hau das aber nicht auch in deiner Musik raus, wenn das dein Leben ist, ist halt extrem, weiß ich nicht, ist ein bisschen scheinheilig. Auf der anderen Seite natürlich jede Verbreitung, wenn ein Artist laut schreit, das ist der heiße Scheiß, auf dem ich high bin heute Abend, ist klar, dass seine Fans das irgendwie interessant finden. Aber die Diskussion ist verdammt alt, ne? Also wir, ne, reden wir über die 60s und 70s und da hieß es dann irgendwie Puff the Magic Dragon und Purple Haze hieß der Song und so, da war das ein bisschen versteckter so von den Referenzen her und ein bisschen, also nicht so in your face. Rap ist ja schon sehr direkt.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, überträgt sich das in die Musik vom Sound? Alles mal als These, weißt du? Also wenn du jetzt mal, du hast vorhin über Future und so weiter gesprochen, Roman, also dieser ganze Mumble-Stuff und auch dieses Sphärische, so à la Travis Scott und so weiter und noch und nöcher, kommt es vielleicht daher so, auch wenn man, weißt du, wenn man sich so ein bisschen Lil Wayne noch anguckt, so klar, es war immer relativ aggressiver Sound, sage ich jetzt mal, aber trotzdem anders, kann es vielleicht dadurch kommen, also dass die Leute einfach sagen, okay, ich baller mir jetzt anderen Scheiß und dann mache ich natürlich auch zwangsweise irgendwo andere Mucke? Oder ist das zu weit hergeholt?
Sehe ich auf jeden Fall so und da würde ich auch zu dem Punkt, den Leon vor 10 Minuten gemacht hat, kommen. Das ist natürlich nicht nur in Rap so. Also da haben wir natürlich bekannteste Künstler à la Johnny Cash, The Doors, The Who, Guns N' Roses, wen auch immer, die sich mit Drogen beschäftigt haben, deren Musik unter Drogeneinfluss kreiert wurde, die teilweise gemacht wurde für Menschen, die Drogen nehmen im Endeffekt. Also das ist auf jeden Fall so, glaube ich.
Und ich glaube auch, dass der Sound, also das, was wo Roman drauf hinaus wollte, ist so ein bisschen, ob die Droge natürlich auch den Sound verändert. Also Gegenfrage Roman, klingt Agro-Berlin wie Weed-Rap für dich?
Nee, aber da müssten wir, glaube ich, also das wollte Sosa, glaube ich, leider sagen, dass die Argumentation, oder beziehungsweise nicht die Argumentation, sondern der Punkt, dass Cannabis als eine Droge angenommen wird, ist ja generell eine Diskussion, und inwieweit die ein bestimmtes Level einnimmt, so, ne? Gibt ja Leute, kenne ich auch den einen oder anderen, die sagen, ja, man sollte das legalisieren, weil der Unterschied, ob ich mir jetzt eine Flasche Wein in den Kopf knall oder irgendwie einen ordentlichen Spliff rauche, ain't no difference, so. Im Gegenteil.
Nur mal zum Verständnis, also ich glaube, wir reden von legalen und illegalen Drogen. Also du kannst ja auch theoretisch eine, also die Nennung von Alkohol ging zum Beispiel sehr hoch bei in der Zeit ungefähr P. Diddy, Maze, ne, Bad Boy.
Ja, aber einfach so dieses Rich Life dann wahrscheinlich.
Immer ein Bardel,
ne?
Da auf dem Tisch.
Genau, da wurden viele Bardels gepappt.
Nee, aber ich glaube, Agro Berlin ist da, glaube ich, ein falsches Beispiel, weil du hast einfach da aus einer Großstadt haben sich Leute irgendwie zusammengetan und angefangen, Musik zu machen. Bei denen war Alkohol und Weed aber Standard.
Das war so Opferkiffermucke. Das haben so Opferkiffer. Das klingt so nach Opferkiffern, die den ganzen Tag, die morgens schon Bong rauchen und da den ganzen Tag rumsitzen und PlayStation 1 spielen.
Ja, nee, das halt nicht, sondern es gehört einfach zum Alltag so. Weißt du, die Jungs kiffen schon den ganzen Tag so, aber ohne jetzt irgendwie nach dem Klischee zu denken, so, ja, die hängen den ganzen Tag nur in der Ecke und hören irgendwie Reggae, so, weiß ich, meine so, sondern
gib dir die ersten AIDS Sachen, die sind so eklig, das ist eklige Kiffer Hängermucke von Menschen, die
so?
Die
okay.
Kontrolle über ihr Leben verloren haben.
Das ist ja auch wirklich dieser Sido-Shit, aber gerade so der Carlo Koks Nutten Bushido Flair Style war ja schon so, Kiffer sind Spasten, so, weißt du, also Kiffer gehen nicht klar, ne, so. Und nochmal zu dem Punkt, ich glaube, dass mein Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass du Agro Berlin schon, jetzt sagen wir, in ihren ersten aggressiven Moves, Flair, Bushido, schon ansiehst, dass da nicht Cannabis-Use Thema ist, sondern wenn dann...
Ja, weil ich glaube, sie haben auch nicht wirklich viel Cannabis konsumiert. Also Sido auf jeden Fall, aber Bushido glaube ich eher weniger, oder?
Nee, aber deswegen, dass das natürlich auch die nicht neue These, dass Musik auch den Sound beeinflusst, also dass du vielleicht einen sehr smoothen 93, 95 Beats per Minute Sound hattest in den 90s, dass du ein Up-Tempo Beat hattest in den 80s, dass du irgendwann jetzt mit dem Lean, das dich eben auf Koteinbasis offensichtlich sehr langsam macht, dass du einen sehr slowen Sound kriegst, dass du anfängst zu nuscheln und dass sozusagen die Drogen auch ganz direkt den Sound beeinflussen, genau wie das ungefähr Psychedelika getan haben bei Bands, die dann vielleicht recht klassisch angefangen haben und dann kam die Heavy-LSD-Phase und dann war irgendwie nur noch Sitar-Sounds und alles crazy. Und das sehe ich schon also zum Beispiel Future ist jemand, soweit ich informiert bin, ist jemand, der sehr, sehr offen damit umgeht, zu sagen, mein Sound ist beeinflusst von einer Menge Ecstasy-Pillen. Und eine Menge verschiedener dieser pharmazeutischen Drogen. Und da liegt eigentlich, glaube ich, essentiell kein Unterschied zu einem 60s-Artist vor. Es ist nur der Hauptunterschied, Rapper sind in der Regel sehr viel direkter und zweitens, wir leben in anderen Zeiten. Ne? Also jetzt das Thema Vorbild wird heute nochmal anders gedacht, glaube ich.
Das finde ich nochmal eine Diskussion, die man aufmachen könnte, weil wir haben jetzt mal wieder schmackofass 30 Minuten durch. Lass uns noch mal ein bisschen über dieses Vorbildthema sprechen. Wir haben das vorhin so ein bisschen angekratzt. Du hast ja vorhin gesagt, Leon, du bist da ganz radikal. Du sagst, ein Künstler soll seine Kunst machen, no matter what.
Nee, Moment, ich habe gesagt, ein Künstler, finde ich, sollte seine Kunst machen dürfen, no matter what. Also da, damit sage ich, es sollte möglichst wirklich nur die ganz ganz übelsten Sachen zensiert werden. BPJM ist ja eine deutsche Zensurbehörde, die zum Beispiel darauf achtet, dass kein Nazi-Content rausgeht zum Beispiel. Die haben natürlich aber auch in den 90s massiv indiziert. Also gerade die ersten Berliner aggressiven Sachen, die wurden massiv indiziert, weil die natürlich dachten, das ist jetzt vom Übelsten. Ich will nur damit sagen, du kannst dem, ich finde, du kannst dem, der Kunst solltest du diese doch alltäglichen bürgerlichen Kategorien nicht immer auferlegen. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, ne, die andere Seite der Medaille ist immer der Künstler und der Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, der sich und seine Kunst reflektiert und seine Wirkungsweise reflektiert. Und ich finde aber, dazu kann man ihn nicht verpflichten. Das ist, ich finde nicht, dass das in erster Linie sein Job ist. Ich finde aber, oder ihr Job, aber ich finde, es ist trotzdem natürlich fahrlässig, sich nicht damit auseinanderzusetzen, was für einen Impact man haben kann. Da reden wir ja auch über andere Sachen, also dass Künstler sich bewusst werden, dass sie über gesellschaftliche Themen was sagen können, dass sie den Leuten sagen können, geht zur Wahl, dass sie den Leuten sagen können, wählt keine rechten Parteien oder passt mit diesen Haltungen auf. Das sind ja auch alles Dinge, wo man sagt, man freut sich einfach sehr, wenn Künstler das Recht auch in oder ihre Plattform auch nutzen, um was Größeres zu sagen. Aber ich finde, das so von ihnen zu verlangen, ist insofern scheinheilig, als dass, wie ich sagte, Drogen sind auch außerhalb von Hip-Hop ein Riesending. Also wir, glaube ich, reden oft über den größeren gesellschaftlichen Kontext, und weil Hip-Hop eben so laut und so in your face ist, und sind wir dann oft diejenigen, die dann am Pranger stehen.
Ja, es ist die Jugendkultur, es ist die größte Kultur musikalisch, die es momentan gibt. Deswegen ist es völlig klar. Also niemand redet über Drogenmissbrauch oder Sexismus in der Metal-Musik so.
Ja, aber weißt du, wie sexistisch zum Beispiel der Schlager ist, so mal so als ganz doofes
Beispiel. Ja, normal, brauche nicht drüber reden, aber nobody cares about fucking Schlager, so, weißt du? Deswegen ist es völlig klar.
Und das nochmal dazu, ich bin sehr dafür, dass wir in der Culture und auch, also sowohl intern als auch extern diskutieren und sprechen. Natürlich haben wir auch als Culture eine Menge zu klären, ne? Also gerade wenn es so um die klassischen Themen geht, auch selbst Rassismus im Rap ist leider auch verbreitet. Also da gibt es viel zu tun, aber dann immer von der mehrheitsbürgerlichen Gesellschaft so auf die Schmuddelkinder Rap zu gucken und sagen, guck mal, die versauen die Kinder, das ist dann doch leider dieser alte Reflex, und der langweilt mich ehrlich gesagt zu Tode, obwohl er mich immer noch manchmal ein bisschen wütend macht, aber er langweilt mich in erster Linie, weil so wurde eben mit den in den 60s wahrscheinlich auch schon argumentiert.
Ja, ich kann darüber nur noch lachen. Das ist bei mir der Punkt. Sosa, wie siehst du das? Also diese Verantwortungsgeschichte. Gerade wenn wir jetzt über diesen Hard Drug Use irgendwie reden und so.
Also meine Meinung quasi runtergebrochen ist, du kannst nicht als Gesellschaft Zustände zulassen und dich dann wundern, wenn Leute aus diesen Zuständen raus berichten und darüber sprechen. So, das heißt, es ist ein Paradoxum, jemanden aus einer schlechten Gegend oder jemanden aus einer richtig schlechten Gegend in Amerika, wo jeden Tag Leute erschossen werden, zu sagen, hey, du kannst doch nicht nur über Gewalt und Drogen in deinen Raps rappen, so, das ist voll schlecht für die Kinder, wenn das quasi sein Leben ist, so. Ich habe ein Problem mit Bones MC, der weiß, dass 12- bis 16-Jährige eine fette Portion seines Einkommens ausmachen und wahrscheinlich vieles von den Euros, die er verdient, von Taschengeld finanziert wurde, und er dann das wirklich so glorifiziert einfach, auch gerade auf Social Media. Ich muss
aber
noch
kurz,
mal ganz
kurz, um einmal einzuhaken, so, ich meine, er kippt das Tilidin jetzt aber weg, hat er gesagt in Songs, ne?
Macht er?
Also der Bones kippt das Tilidin jetzt weg und findet eine Pille in seiner Tasche und er schmeißt sie weg, weil er will das nicht mehr.
Okay.
Also deswegen vielleicht, ja, berechtigter Punkt, aber vielleicht ist da gerade in diesem Moment so ein bisschen so ein teilweise Wandel zu sehen.
Ja, ich, Ja, ich finde es grundsätzlich super und ich finde, man sollte natürlich Leute auch nicht verurteilen und Bones MC ist Bones MC, aber du kannst halt nicht jeden Tag unendlich Geld verdienen und so tun, als hättest du mit nichts was am Hut. Davon bin ich kein Fan so. Ich finde, da ist es dann Zeit, deine Verantwortung zu akzeptieren und wenn du sagst, ich gebe einen Fick da drauf, dann ist das auch okay, aber du darfst dich nicht darüber beschweren, wenn Leute konstant immer den Finger heben und sagen, hey, das war aber nicht in Ordnung, aus der quasi, sag ich mal, Political Correctness, was auch immer Ecke, die dann zum Beispiel Bones oder die 187 Straßenbande irgendwie quasi ins Fadenkreuz nehmen, weil die Jungs halt, wenn man jetzt an Jugendschutz denkt, einfach auch Sachen präsentieren, so Real Talk, die man nicht will, dass seine Kinder damit in Verbindung kommen. Und das ist natürlich gerade das Faszinierende für Kids. Und nochmal, ich bin eindeutig, will das nochmal unterstreichen, ich bin jetzt hier nicht der Allmann-Lauch, der sagt, hier darf nicht über Gewalt oder Rap oder Drogen in Rap geredet werden. Das ist die Musik, die ich zu 90% meiner Zeit höre. Aber man muss schon als Künstler oder als Person, die in der Öffentlichkeit steht, anerkennen und annehmen, dass man einen riesen Einfluss hat auf junge Menschen.
Ja, aber das ist ja genau die Frage nach der Verantwortung. Also da, ich finde zum Beispiel einfach, dass man, wie du schon gesagt hast, die Leute kommen aus bestimmten Umständen oder egal wie sie ihre Musik machen, woraus sie herausmachen und die Themen, die sie darstellen, warum sie sie darstellen, sie tun das, ja, und sie erschaffen ein Produkt. Und dieses Produkt wird dann von Leuten konsumiert. Und wer das Produkt konsumiert, da hat der Künstler in erster Linie keinen Einfluss drauf. So. Und dann sich irgendwann hinzustellen, zu sagen, ja, es ist ja aber für die Gruppe, wenn die das konsumiert, schlecht. Deswegen kannst du das nicht mehr machen. So. Weißt du, ich bringe jetzt mal ein hartes Beispiel, aber du kannst ja auch nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, man sollte keine Pornos mehr produzieren, weil theoretisch könnten das ja auch junge Leute gucken, die nicht 18 sind.
Voll.
So. Denkt ihr mal danach, also liebe Pornodarsteller oder Pornodarstellerin, denkt doch mal drüber nach. Get the fuck out of here. So. Natürlich ist es ein ganz krasses Beispiel und es ist auch eine ganz andere, ne, so, aber ich finde dann stellt sich mir immer eher die Frage, wenn du dich darüber beschwerst, und natürlich gibt es Grenzen, Leon, wie du vorhin auch gesagt hast, bestimmte Dinge sind einfach, gehören indiziert und ist einfach auch dann künstlerisch, glaube ich, nicht so wertvoll, dass man irgendwie sagen könnte, ja, ne, so und von Rassismus und so weiter ganz zu schweigen. Aber bei mir ist dann immer so der Punkt so, ey, das sind nicht eure Kinder, sondern das sind die Kinder ihrer Eltern. Und wenn die Eltern versagen, in dem Sinne ihren Kindern dort den richtigen Zugang zu irgendwie zu erklären oder da ein Auge drauf zu haben, dann liegt das Problem woanders. So. Und das Problem geht es vielleicht eher zu lösen. Man weiß auch, ey, Teenies sind Teenies so und die probieren aus und was Eltern von ihren Teenie-Kids mitkriegen und was nicht, wir kennen das alle. Aber ich finde da dann immer einfach schwierig zu sagen so, ja, aber da muss ja der Künstler. Ja, nee, Digga, vielleicht müssen wir einfach mehr Aufklärung betreiben und mehr uns darum kümmern, dass junge Leute irgendwie aufgeklärt werden über bestimmte Dinge. So. Also weißt du, ich meine, ihr kennt selber aus der Schule wahrscheinlich noch, gab es auch dann so Drogentage oder Rauchfreier, keine Ahnung. So, ey, erklär den Kids doch mal, was Kokain mit deinem Körper macht und mit deinem Kopf oder Teledin oder was auch immer. So, erklär das denen doch ruhig mit 16. Die sind dafür nicht zu jung. So ganz im Gegenteil.
Ja, und plus, selbst wenn wir von Künstlern oder Künstler irgendwie positiv konnotieren, wenn sie oder honorieren, wenn sie da gute Aussagen treffen oder wenn sie vielleicht merken, dass sie eine Plattform haben, die sie positiv nutzen können, gebt den Leuten auch ein bisschen Zeit. Also Kapi ist ein perfektes Beispiel, das ist von 0 auf 100, da war irgendwie offensichtlich Großfamilienclan stresst, weg von Bushido hin, dies, du bist in der Wolke aus diversen Drogen, du hast ja wahrscheinlich auch ein Privatleben, hat eine Tochter, hat Familie, da muss ein Künstler auch reinwachsen und klar, habe ich dann den radikalen Kunstbegriff, dass ich sage, ey, selbst dann kannst du das von ihm nicht verlangen. Wenn der eine bestimmte Art von Kunst machen möchte, dann darf der das machen. Aber wenn wir diese in der Öffentlichkeit teilweise erwachsen werdenden, in Amerika absoluten Superstars, wenn wir die so in die Mangel nehmen, als wären das jetzt ne, reflektierte Mit-50er, das ist, oder Mit-40er oder Mit-30er, ist völlig egal, ne? Also es sind einfach Leute, die gerade noch relativ jung sind und die natürlich in einem gewissen Rampenlicht groß werden und jede Aussage wird doppelt und dreifach, wiegt doppelt und dreifach. Und deswegen würde ich einfach ganz klar dafür plädieren zu sagen, gib den Leuten mal ein bisschen Zeit, nutzt sie doch, auch gerade wenn Künstler vielleicht auch so zum Thema Sexismus oder so, ne, dann holt die Leute doch in Gespräche und versucht sie dafür zu sensibilisieren, was vielleicht an ihrer Aussage nicht klar ging. Oder also, dass man einfach ganz klar mit den Leuten redet und auch ein bisschen dem Mensch hinter dem Artist sieht und auch den Künstler, also den Artist selber, auch ein bisschen Künstler sein lässt. Also ich finde, das ist so ein schwer, immer in jedem Einzelfall eine klare Antwort zu finden, welche Mischung da passt. Aber ich finde, alle diese Dinge sind wichtig.
Mhm. War eigentlich ein sehr gutes Schlussplädoyer, wenn man mal ehrlich ist, weil wir sind auch wieder bei 45 Minuten fast. Und wie ihr merkt, ey, über dieses Thema kann man sehr, sehr viel reden und sich auch in ganz andere Richtungen verlieren. Was heißt verlieren, aber in ganz andere Richtungen abschweifen. Das werden wir auch noch tun, definitiv, in weiteren Folgen. Freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn wir dann mal irgendwie über dies und das reden, was wir jetzt so links und rechts mit angeschoben haben. Mir stellt sich zum Abschluss nur eine Frage. Feiert ihr die Mucke, die da jetzt gerade so rauskommt, deutschmäßig, wo es dann um diese Sachen so geht? Könnt ihr mit irgendwas anfangen oder ist das auch musikalisch für euch jetzt nicht interessant? Wir hauen die Songs, so ein, zwei Songs hauen wir übrigens auch in die Playlist, Leute, könnt ihr euch da mal anhören.
Du meinst jetzt Songs, wo sagen. Es wirklich explizit genannt wird oder Songs, wo wir das Gefühl haben, ja, da genau. unter dem Einfluss von entstanden?
Genau, also weil ich kenne euch ja beide, ihr seid ja relativ woke, wenn ihr euch Sachen anhört so und wenn einer jetzt da steht die ganze Zeit und sagt, ey, so geil, ey, Xanax ballern oder hier Lean sippen oder Teledin knallen, also mir würde es latent auf die Nerven gehen nach 30, 40 Sekunden, weil ich bin so, okay, scheiß Message, Diggi, hau mal ab, egal wie geil der Track ist, oder?
Naja, ich meine, es gibt ja diesen Future-Track, ne, diesen Percocet, Marley Percocet, ne, der ist zum Beispiel, finde ich, so gut, dass ich da rüber hinwegsehen kann. Es gibt dann allerdings so amerikanische Artists wie Little Xan, ne, der hat das schon im Namen, der hat das Xanax schon im Namen. völlig nervig so und das kann ich mir nicht geben, aber ich schalte jetzt keinen Rap-Song ab, weil über eine bestimmte Droge gesprochen wird, aber klar, wenn jemand wirklich nur seinen Codeindrogenrausch thematisiert, kann das natürlich extrem langweilig werden, das ist klar. Aber da ist, ja, das ist eben das, da kommt es immer auf den einzelnen Song und Artist an.
Okay, Sosa, wie ist bei dir?
Also eins meiner Lieblingsalben ist auf jeden Fall von Future, Thought It Was A Drought, nee, Dirty Sprite, das ist auf jeden Fall ein Album, wo es komplett um Drogen eigentlich geht, wenn man so will. Und das hat so ein bisschen die Karriere von Future auch so ein bisschen verändert, so, weil er danach diesen Sound gefahren hat. Und keine Ahnung, ich bin grundsätzlich kein Fan von dieser, ja, Xanax-Mucke, dieses so repetitive, wiederholende, keine Ahnung. Finde ich ein bisschen boring so, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele gute Tracks, die sich mit Drogen beschäftigen, so, die ich feiere.
Okay. Auf jeden Fall muss man nochmal sagen, dass diese codeinlastigen Sachen oder diese Psychopharmaka-Sachen, das ist eben auch nochmal eine andere Hausnummer als ein Bier trinken oder ein Joint rauchen, obwohl es auch Alkoholiker gibt, obwohl es auch Leute gibt, die auf Weed kleben bleiben, aber es ist natürlich echt dangerous as fuck, aber das muss jeder für sich selbst wissen, da stecken wir uns nicht rein. The Culture geht jetzt erstmal Schore rauchen. Scherz.
Nice. Schönes Blech ballern, Digga. Erstmal schönes Blech. Ach, by the way, noch kleine Empfehlung. Schore, Stein, Papier, Leute. Kann ich auch nur empfehlen. Eine YouTube-Reihe. 320 Folgen mit Slick.
Extrem empfehlenswert.
Erzählt er über seine Drogensucht. Extrem empfehlenswert. Sollte man vielleicht mal an Schulen zeigen. So, da sind wir wieder bei diesem Lehrungsauftrag.
Nee, das finde ich super, dass wir hier noch so die Kurve bekommen.
Hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber ich bin auch schon völlig high mittlerweile. Ey Leute,
never get high on your own supply.
Supply. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Keep off the crack, keep off the crack.
Gib das Lied in die Sprite, 187 for life. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn ihr Fragen, Anregungen und so weiter habt, ihr wisst das, schreibt uns gerne privat oder wie auch immer. Und gerne auch, wenn ihr euch die Folgen anhört, teilt es auch gerne in euren Social Stories, wenn ihr darauf Bock habt. Ein bisschen Liebe geben, hat noch niemandem wehgetan. Freuen wir uns sehr, sehr drüber. Wir lesen alles, was ihr uns schreibt und so weiter und so fort. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und keiner macht den Drogen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, oder?